Bevor wir da weiter einsteigen, eine Unterbrechung mit Musik. Wir spielen My Backpages jetzt.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white spoke for my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Flung down by corpse evangelists, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. A self-ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Yes, my guard stood hard when abstract threats, too noble to neglect, deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Zurück zur Frage, warum Ricoeurs Freud-Buch so wenig Widerhall gefunden hat. Der Hauptgrund dürfte gewesen sein, Ricoeur sagt das jedenfalls auch selber, dass das Buch von Jacques Lacan, der damals seinen dominanten Einfluss im Bereich Psychoanalyse in Frankreich hatte, von Jacques Lacan massiv abgelehnt worden ist. Er hat Ricoeur beschuldigt des Plagiats. Ricoeur habe gleichsam die Gedanken, die er bei ihm im Seminar gehört hat. Ricoeur hat einige Zeit die Seminare von Lacan besucht. Er habe daraus gleichsam die Grundgedanken für sein Freud-Buch geholt.
Es war einfach ein sehr gespanntes Verhältnis, also diese Geschichte mit dem Kongress von Bonval, wo
Lacan Ricoeur sehr gelobt hat, aber später dann darauf gedrängt hat, dass die Diskussion, wo dieses Lob ausgesprochen hat, nicht in den Publikationsband zu dieser Tagung aufgenommen worden ist. Ricoeur hat sich verteidigt gegen den Vorwurf, indem er gesagt hat, ich konnte gar nicht von Lacan plagiieren, weil ich ihn nie verstanden habe. Das war seine Verteidigung.
Lacan wiederum beschimpft Ricoeur in seinem nächsten Seminar. Er würde glauben, dass was die Analytiker finden, hätte alles nur mit Zufall zu tun. Und so wie die Analytiker sich insgesamt verhielten, hätte Ricoeur ja gar nicht so Unrecht. Aber nach Lacan gibt es natürlich mehr.
Ja. Man muss dazu sagen, dass Ricoeur den Schwerpunkt Psychoanalyse dann eigentlich weitgehend abgehakt hat.
Das heißt, wir werden das jetzt auch ad acta legen. Machen wir einfach einen großen Schritt. Ein Werk, das sehr wohl große Rezeption gefunden hat, ist die lebendige Metapher.
Ja.
Auseinandersetzung Ricoeurs mit der angloamerikanischen Tradition der Sprachphilosophie und insofern auch ein einzigartiges Werk, weil es Traditionen vergleicht und zusammenführt, die sonst überhaupt nicht in einem Buch auftauchen gemeinsam.
Ja, Ricoeur ist ja inzwischen schon in jedenfalls einige Monate im Jahr in den USA und eben im Gespräch auch mit der Sprachanalyse und mit der angelsächsischen Philosophie, und das wird im Buch Die lebendige Metapher deutlich.
Wie lässt sich Ricoeurs eigene Charakterisierung der Metapher in ein, zwei Sätzen beschreiben? Drei dürfen es auch sein.
Erstens, die Metapher ist kein Schmuck der Rede, sondern etwas, das zur Erkenntnis beiträgt. Zweitens, dieser Beitrag geschieht dadurch, dass die Metapher eine Art sinnvoller Selbstwiderspruch darstellt. Das heißt, wörtlich genommen ist sie Unsinn. Sie muss, man muss auf den Ruinen des Sinns, der wörtlichen verstandenen Aussage, muss man versuchen, einen neuen Sinn zu bauen. Drittens, die Metapher sagt uns etwas über die Wirklichkeit. Sie erschließt uns neue Dimensionen der Wirklichkeit.
Okay, mir würde gleich noch was Viertes einfallen. Die Wirksamkeit der Metapher liegt nicht im Wort, sondern auf der Ebene des Satzes.
Stimme ich zu, wobei man dazu sagen kann, dass Ricoeur, wenn er die Metapher untersucht, auch immer mitschwingt, was kann poetische Sprache. Und wenn er sagt, die Metapher erschließt uns neue Dimensionen der Wirklichkeit, dann ist das eine Beschreibung dessen, was poetische Sprache, dichterische Sprache, was für sie generell gilt.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Sprache?
Da muss man natürlich dann von den drei Bänden von Zeit und Erzählung sprechen. Der Grundgedanke ist, dass sich die zeitliche Dimension unserer Erfahrung durch das Erzählen artikuliert, und zwar einerseits durch das historische Erzählen und andererseits durch das literarische Erzählen, dass diese beiden Formen miteinander das Feld des Narrativen ausmachen.
Die zeitliche Dimension, die Bob Dylan in My Back Pages auf seine Weise
besingt, ja. Wobei ich denke, diese Zeile "But I was so much older then, I'm so much younger now" auch ein Stück weit als Paradigma für Metapher gelten kann. Eine kalkulierte Regelverletzung, die vielleicht eine neue Sinn- und Wirklichkeitsdimension auftut. Ja, hinzufügen möchte ich, um das Thema Sprache zu einem Abschluss zu bringen. Ricoeur, es ist ganz wichtig, dass wenn wir sprechen, gilt, ich spreche, ich sage etwas über etwas. Jede Rede hat für ihn Sinn, ich sage etwas über etwas, Wirklichkeitsbezug. Auch poetische Texte, auch fiktive Erzählungen haben einen Wirklichkeitsbezug, die Welt, die zu bewohnen, sie uns einladen. Und das zweite beim Thema Sprache ist, ihn interessiert vor allem die kreative Dimension der Sprache. Bei der Metapher die semantische Innovation, das Entdecken oder Erfinden müssen eines neuen Sinns, damit der metaphorische Satz einen Sinn ergibt, muss ich den Worten neue Bedeutungen geben, muss ich neue Bedeutungen finden. Und im Fall der Narrativität des Erzählens, in der Plotkonstruktion, in der Zusammenfügung der Geschehnisse. In beiden Fällen haben wir es zu tun mit Kreativität. Allerdings einer Kreativität, die nie am Nullpunkt anfängt, sondern immer aufbaut auf dem, was uns die Tradition vorgibt. Das ist ganz knapp angesprochen ein weiterer Grundgedanke Ricoeurs. Innovation und Tradition, dass beides, diese beiden Dinge einander gegenseitig voraussetzen.
Immer wieder findet sich so ein sehr versöhnlicher Zug bei ihm.
Ja, manchmal, wenn ich Ricoeur lese, denke ich mir, so wie er es beschreibt, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Dass sich irgendwie haben, scheinen immer beide Seiten Recht zu haben, allerdings immer nur begrenzt Recht zu haben. Es stimmt, es ist ein ständiger Versuch, Ordnung in die Welt zu bringen, der allerdings immer, und das muss man Ricoeur zugute halten, immer letztlich in eine Aporie führt. Auch bei den Vorträgen im Institut für die Wissenschaften von Menschen hat er den dritten abschließenden Vortrag mit einer solchen Aporie, einem Problem, das keine Lösung kennt, sozusagen geschlossen. Das wäre wieder abschwächend. Es stimmt beides, das Harmonisierungsbedürfnis und das Bewusstsein, dass es eine solche Harmonie nie herstellbar ist.
Unsere nächste Musiknummer ist auch alles andere als ein Plädoyer für die Harmonie. Als dritte Nummer von Bob Dylan eine späte von 1999. Things have changed.
Crazy and toxic, I'm locked in tight, I'm out of range.
this ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I sit there in Hollywood. Just for a second now, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. A lot of grit, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles. First woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Things have changed, nicht nur bei Bob Dylan, auch Ricoeur verändert, wie du schon gesagt hast, seine Ziele, seine Orientierung immer wieder. Er pendelt zwischen zwei Polen hin und her, zwischen Sprache und Handeln. Nachdem wir über Sprache jetzt schon ein bisschen was gesagt haben, kämen wir zum Handeln.
Das führt zur kleinen Ethik, einem Teil des Buches Das Selbst als ein anderer. Der Ausdruck kleine Ethik, den Ricoeur dafür gebraucht, der stammt von ihm selber. Die Bezeichnung ist natürlich ein bisschen kokettierend. Es handelt sich immerhin um 200 Seiten. Ricoeur versucht, seinen ethischen Entwurf anzusiedeln, irgendwo zwischen Aristoteles und Kant, zwischen einer teleologischen Ethik und einer deontologischen Ethik. Der Grundgedanke ist, und das ist das könnte man als Überschrift fast über die ganze Philosophie Pauls Ricoeurs schreiben. Der Grundgedanke ist l'homme capable, der fähige Mensch, oder anders gesagt, der Mensch, der sagen kann, je peux. Für Ricoeur steht am Anfang der Ethik nicht die Aussage, du sollst, sondern ich kann. Allerdings, das kommt dazu, dann, dass wir in einer Welt leben, in der der Ausgangspunkt nicht die Reziprozität ist, sondern die Asymmetrie, die Gewalt, und deswegen kommt der Norm und damit dem deontologischen Ansatz für Ricoeur eine wichtige Bedeutung zu, wobei diese Ebene, die kantische Ebene sozusagen, dann wieder in Aporien führt, die auf theoretischer Ebene nicht mehr gelöst werden können, und deswegen mündet seine ethische Theorie dahin, dass es letztlich die Sagesse pratique ist, die praktische Weisheit, die im Einzelfall zu entscheiden hat. Es ist ein Schema, das gewisse Ähnlichkeiten mit Hegel aufweist, diese Kritik an der Abstraktheit der Norm und an der Norm, die dann letztendlich nicht ausreicht. Und Ricoeur verwendet auch viel Aufwand, um zu zeigen, inwiefern sich seine Konzeption von Hegels Konzept der Sittlichkeit unterscheidet. Das sind die Grundgedanken dieser kleinen Ethik.
Ich gestatte mir an der Stelle den Hinweis, dass deine Lehrveranstaltung im kommenden Studienjahr von der kleinen Ethik handelt. Das heißt, das brauchen wir hier nicht erschöpfend zu behandeln.
Ich danke für die Werbung.
Was interessant ist, dass Ricoeur damit doch wiederum zurückkommt zu dem Thema ganz vom Anfang, zur Schuld, oder?
Ich zögere mit Ja zu antworten, weil ich denke, dass sich der Gesichtspunkt sehr gewandelt hat. Er spricht jetzt nicht mehr von Wille und Wollen, sondern er spricht von Handlung. Und vor allem das begriffliche Framework, der begriffliche Rahmen, den er jetzt verwendet, ist sehr deutlich geprägt von der angelsächsischen Philosophie. Ein Schlüsselbegriff zum Beispiel ist der Begriff der Ascription, der Zuschreibung einer Handlung. Das sind Begriffe, die beim sozusagen frühen Ricoeur kaum eine Rolle spielen. Das ist to ascribe an action to someone, oder der Begriff der Imputability, der Zurechenbarkeit. Man merkt hier, dass er schon längst in der Diskussion mit Rawls und anderen Denkern ist. In gewissem Sinn stimmt es, dass das Thema Schuld wieder auftaucht, allerdings schon auf eine andere Weise.
Wir könnten ja noch einmal auf ein biografisches Element zurückkommen. Ricoeur hat seine eigene Einschätzung von Hitler-Deutschland in den späten 30er Jahren auch als eine Form der Schuld später begriffen, oder?
Naja, jedenfalls steht er seinem eigenen politischen Engagement in der damaligen Zeit, in den 30er Jahren, kritisch gegenüber und sieht das rückblickend auch als Schuld. Er war damals beim pazifistischen Flügel der Sozialistischen Partei, also ein engagierter linker Protestant sozusagen. Und sie haben sich eben sehr stark für den Frieden und für eine Politik des Ausgleichs oder des Nachgebens gegenüber Hitler eingesetzt. Und im Rückblickend ist sich Ricoeur sehr klar, dass sie damit eigentlich Hitler in die Hände gearbeitet haben. Und er sieht auch ein Stück Schuld bei sich selber, dass er an dem Heraufkommen des Hitler-Regimes oder besser gesagt halt dann des Zweiten Weltkriegs Mitschuld trägt durch diese Unterstützung des Pazifismus, diese Blauäugigkeit, die allerdings schon beim Münchner Abkommen, wo es noch immer viele gab, die hier diese Linie weiterverfolgten, aufgegeben hat. Da ist ihm klar geworden, es ist mit Nachgeben, wird Hitler nur ermutigt, weitere Schritte zu setzen.
Nur in der Situation selber gilt oft viel mehr, was Bob Dylan sagt. People are crazy and times are strange.
Ja, ich weiß nicht, ob Ricœur wird es etwas vornehmer formulieren, aber ich glaube, sehr viel anders würde er es auch nicht sehen. Allerdings, I used to care, but things have changed. Denke ich, so würde er es nicht sagen. Wenn ich mir den Schluss des Interviews mit Ivanka Reinova anschaue, wo sie ihn fragt, glauben Sie, dass die Philosophie beitragen kann, die Welt zu verändern? Er dann darauf sagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was ich zu tun habe. Da merkt man von I used to care, but things have changed, ist hier nicht die Rede, sondern ich leiste meinen Beitrag, wie immer sozusagen das Ergebnis aussieht. Erinnert mich an einen Artikel aus den 50er Jahren, veröffentlicht in dem Sammelband Geschichte und Wahrheit, wo er davon spricht, La parole est mon royaume, das Wort, die Rede, ist mein Königreich, wo er also dass das seine Art ist, die Welt zu beeinflussen durch das gesprochene Wort, durch die Argumentation.
Wie eine Radiosendung. An dieser Stelle muss ich dich unterbrechen, beziehungsweise dir vielmals danken im Namen unserer Zuhörerinnen. Ich habe jetzt noch ein paar Hinweise, bevor wir schließen. Das Interview, von dem Franz gesprochen hat, mit Ivanka Reinova, ist am H-Hobel zu finden. Die genaue Adresse sage ich jetzt hier nicht. Ich werde das dazu schreiben zur elektronischen Speicherung der Sendung. Eine weitere interessante Adresse im Netz ist ein Interview, das auf einer schweizerischen Homepage zu finden ist. Ich nenne sie hier, schreibe das aber auch an dieser Stelle. Das ist http://www.construire.ch/sommaire/9739/39entre-t.htm. Ich gebe schriftlich noch zusätzlich bekannt, es ist einfach sehr schwer, über einen Rundfunkbuchstaben hinüberzubringen. Weiters möchte ich dem IWM danken dafür, dass wir den Anfang des Vortrags am vergangenen Montag hier spielen konnten. Und last not least ein Hinweis auf unsere nächste Sendung, die Hakan Gözes und Franz Wimmer bestreiten werden. Damit verabschieden sich
Franz Bammer
und Ulrike Kadi.